So, 1, 2, kann man mich gut hören? Geht das? Ja, also die Andacht heute ist das Evangelium vom Misslieben. Und das hat den Hintergrund, dass in letzter Zeit mich ganz persönlich irgendwie dieses Thema immer neu irgendwie mehr beschäftigt hat. Und auch die Situation, in der wir uns gerade befinden, unsere historische Situation. Wir haben auf der einen Seite haben wir neue Säkularisierungsbewegung. Das heißt, immer weniger Menschen glauben, immer weniger Menschen gehen zur Kirche. Es ist, glaube ich, nur noch jeder sechste Deutsche oder so. Kam jetzt neu eine Studie raus. Auf der anderen Seite aber gibt es ganz, ganz viele Menschen, die zumindest irgendwie in irgendeiner Art und Weise für Gott brennen. Aber mit diesen Menschen irgendwie, die haben wir zumindest evangelisch gar nicht so sehr im Fokus. Sie sind für uns irgendwie anders. Sie sind weit weg. Sie sind komisch. Sind Muslime. Irgendwie schaffen wir es nicht, so richtig habe ich zumindest den Eindruck, mit diesen Leuten, die irgendwie ja zumindest an Gott glauben, in ein Gespräch zu kommen, in ein produktives Gespräch, in ein Gespräch, das irgendwie auch von Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Und ich will mich da auch gar nicht herausnehmen. Also ich habe das bei mir selber auch erlebt, dass gerade nach dem Ereignissen vom 7. Oktober, wo diese schrecklichen Bilder dann aus Israel gekommen sind, auf der einen Seite die schrecklichen Bilder und auf der anderen Seite die Menschen, die sich darüber tatsächlich auch gefreut haben. Und ich habe gemerkt, dass sich auch irgendwie mein Herz immer weiter so ein bisschen verdunkelt hat. Und auch irgendwie, wenn man dann über Muslime oder so geredet hat, man hat irgendwie darüber, ist das irgendwie mit Demokratie vereinbar? Gehören die hierher? Oder nach Fragen nach Abschiebungen war noch einmal wieder in aller Munde. Alle haben über Abschiebung geredet. Und irgendwie war ich dann mit mir selber auch unzufrieden und dachte mir, das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn ich behaupte, Jesus Christus ist der Herr über alles. Du bist ein König, du bist ein wunderbarer König. Was bedeutet das jetzt eigentlich in dieser Situation, in der wir jetzt sind? Sollte das tatsächlich die einzige Antwort sein? Und ich denke, die Frage zu stellen in diesem Zusammenhang heißt natürlich, diese Frage zu verneinen. Also irgendwie, da muss was anderes von uns kommen, da muss etwas sein, da muss das Evangelium kommen. Und ich habe mir halt irgendwie Gedanken gemacht, okay, wie kriegen wir das wieder, wie könnten unsere Anhaltspunkte sein? Das Evangelium wird oft übersehen. Und zwar auf der einen Seite, selbst Muslime reden auch nicht so gerne über das Evangelium. Also wenn man sozusagen mit denen ins Gespräch kommt, gibt es meistens, nur damit ihr es mal gehört habt, es gibt mal, also für den orthodoxen Islam, 3 Punkte, wo die sozusagen von uns abweichen. Das ist die Dreieinigkeit, darüber reden sie sehr gerne. Also wenn man sozusagen mit denen ins Gespräch kommt, dann ist sozusagen die Dreieinigkeit, ist das nicht ein Widerspruch? 3 Personen, ein Gott oder sowas. Die Frage, ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Stellt sich für die, weil im Koran steht tatsächlich, dass es nicht der Fall ist. Und die Frage nach der Zuverlässigkeit der Bibel. Das ist sozusagen die Fragen, die von muslimischer Sicht kommen. Und bei den Christen ist es meistens so, dass, oder meistens will ich nicht sagen, aber so das, was ich hier irgendwie mitbekommen habe jetzt, wo ich mir auch irgendwie verschiedene Diskussionen immer so angeschaut habe, es ist meistens so die Frage nach der Moral. Wer ist eigentlich moralischer? Wer ist eigentlich besser? Und auch das ist ja irgendwie nicht das Evangelium. Es sind wichtige Punkte. Ne? Nicht falsch verstehen, das sind Punkte, über die man reden muss und auch diskutieren muss, aber irgendwie ist es nicht das Evangelium. Und wenn wir uns an Paulus erinnern, der im Römerbrief schreibt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die die Rettung bringt. Ne? Also das Evangelium ist die Kraft, die die Rettung bringt. Es ist nicht irgendwie, ob jetzt Christen besser sind oder Demokratie besser sind. Ja, selbst so wichtig die Dreieinigkeit auch ist, das will ich hier gar nicht beschreiben und bestreiten, aber selbst das ist irgendwie nicht der Kern, habe ich da. Der Kern ist das Evangelium. Wir müssen wieder die Botschaft finden, die mitten ins Herz trifft, um deine Predigt. Also wir müssen eine Botschaft finden, die ins Herz trifft. Und so sehr ich auch zum Beispiel dann über Demokratie mich unterhalte oder die Dreieinigkeit oder die Zuverlässigkeit der Bibel, das ist doch keine Botschaft, die ins Herz trifft. Und es ist keine Botschaft, die irgendwie das, was Matthias auch die letzte Predigtreihe hatte, zu dem, was wir berufen sind. Freiheit, Freude und Friede und dann zunächst auch Liebe, die uns die Liebe erkennen lässt. Also habe ich mich gefragt, okay, wie kann man da vielleicht am besten rangehen, dass wir dieses Evangelium auch wieder, wie könnte man sich das erschließen? Weil ich persönlich, für mich war das auch irgendwie nochmal schwer, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und ich weiß nicht, also ob das euch anders geht, aber nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn ich versuche, das zu definieren. Und irgendwie bin ich jetzt über eine Geschichte gestoßen, Apostelgeschichte 16. Das ist Petrus und Silas, die haben halt das Evangelium verkündet und dann haben sie eine Wahrsagerin geheilt. Das Problem war, dass die tatsächlich eine Einkommensquelle war für die Leute damals. Und dann sind sie halt ins Gefängnis gesperrt worden und sie sind im Gefängnis. Und ich lese einfach mal kurz diese Geschichte vor. 1629. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut zu, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich denke, vielleicht der erste Punkt, wenn wir das Evangelium verkünden, muss auch wieder dieser Gedanke der Rettung in der Mitte stehen. Wir sehen hier jemanden, der ist verzweifelt. Er hat erfahren, dass seine weltliche Macht, er hat alles getan, um die irgendwie, er hat ihnen einen Block an die Füße gelegt, er hat sie ins Innerste des Gefängnisses gezogen, er hat alles Menschenmögliche gemacht, um die irgendwie festzuhalten. Und jetzt in einer Konfrontation mit dem Göttlichen sieht er, dass all das, was er gemacht hat als Mensch, es reicht nicht aus. Und jetzt merkt er, wie klein er ist und er fragt nach Rettung. Und es ist ein Satz. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Also es ist Rettung und dann Glaube an den Herrn Jesus Christus. Mehr nicht. Das ist irgendwie, wenn wir also sehen, das Evangelium, es muss was mit Rettung zu tun haben und es muss was mit Glaube zu tun haben. Aber was ist das dann? Und ich würde jetzt vielleicht mal ein bisschen versuchen, auch abzugrenzen, was meines Erachtens, glaube ich, das Evangelium nicht ist. Also ich glaube, wir können uns relativ schnell einigen, dass das Evangelium dann nicht einfach ist, das Versprechen irgendwie einfach nach Glück, Lust und Wohlstand. Das ist das Evangelium nicht. Wir haben das Evangelium nicht versprochen, auch das wird dem Wärter, im Gefängniswärter hier nicht versprochen. Ich glaube, das Evangelium ist selbst nicht das Versprechen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Abschaffung von Armut. Selbst das ist, glaube ich, das Evangelium nicht. Es ist klar, wir sollen den Armen helfen, aber das Evangelium ist nicht, Jesus ist gekommen und es gibt keine Armen mehr. Das Evangelium ist meines Erachtens auch nicht nur, das ist vielleicht ein Teil, aber wenn man zum Beispiel die orthodoxen Kirchen, die Vergötterung des Menschen, dass wir ein ewiges Leben haben, dass wir selbst irgendwie immer heiliger werden, also das, was die Theosis nennen. Ich glaube, auch das ist es nicht. Es ist vielleicht ein Teil, aber nicht der Entscheidende. Ich glaube, das Evangelium ist aber auch nicht, und jetzt wird es vielleicht, wenn wir später darüber reden, an den Tischen, da bin ich mir selber nicht sicher. Oft hört man, Jesus will dein Freund sein. Ist das wirklich das Evangelium? Können wir damit erklären, warum wir Rettung brauchen und warum der Glaube uns rettet, wenn wir anfangen und sagen, Jesus will dein Freund sein? Ich bin mir nicht sicher. Es ist natürlich ein Teil. Aber ist es der Teil, der tatsächlich uns dabei hilft, das Evangelium nach außen zu verständigen? Ich glaube auch, dass das Evangelium nicht unbedingt ist, und auch das wieder eine These, die man diskutieren kann, Gott liebt dich frei und unbedingt. Wir haben jetzt zumindest eine Voraussetzung, Glaube an Jesus Christus. Ist das unbedingt? Was das Evangelium ist, wenn wir es definieren müssen, es ist irgendwie, es hat was mit Erlösung und es hat was mit Errettung durch Glauben zu tun. Und dann stellt sich natürlich die erste Frage, Errettung wovon eigentlich? Wovon werden wir errettet? Wenn es nicht vor Armut ist, wenn es nicht vor der sozialen Gerechtigkeit ist. Ich lese mal einen Text vor aus dem Hebräerbrief 10,31. Der Hebräerbrief ist einer, es geht darum, nochmal zu gucken, wie Jesus und das Alte Testament in Beziehung stehen. Und da findet sich eine sehr, wie ich finde, harte Stelle, aber auch irgendwie auf der anderen Seite wichtige. Da schreibt, und das ist das Neue Testament, also nicht das Alte, wenn jemand das Gesetz Moses missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen, auf 2 oder 3 Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kanntet, aber als ich die das erste Mal gelesen habe und in der Bibel selber steht drin, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das war erstmal so ein, das kennt man so nicht. Das ist nicht das, was man irgendwie erstmal mit einer frohen Botschaft verbindet. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um die frohe Botschaft dann auch verkündigen zu können. Denn wir müssen uns erstmal bewusst sein, wir werden als Sünder gerichtet werden. Wir werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und wir werden unsere Sünden verantworten müssen. Und das ist die Situation, in der wir erstmal stehen, ohne Jesus Christus. Was bedeutet das jetzt für den Islam? Vielleicht ganz kurz, der Islam kommt in etwa 600 Jahre nach Christus. Also er ist eine Religion, die nicht zeitgleich, nicht früher, sondern später aufkommt, in Arabien. Und als solches hat der Islam natürlich so ein bisschen so ein Legitimationsproblem. Warum eigentlich schickt Gott jetzt nochmal 600 Jahre nach Christus einen neuen Propheten? Wir haben die Bibel, da haben wir eigentlich alles drinstehen, vom Anfang bis zum Ende. Warum also brauchen wir einen neuen Propheten? Laut Islam. Und der Clou ist jetzt, dass der Islam behauptet, Mensch, ihr Christen, ihr habt die Botschaft verfälscht. Ihr habt sie übertreten. Wie habt ihr sie übertreten? Ihr habt sie übertreten, indem ihr Jesus Christus zum Sohn Gottes gemacht habt. Das ist der Fehler. Und diesen Fehler, den ihr Christen jetzt gemacht habt, den kommt jetzt Mohammed, um ihn zu korrigieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Textstelle haben will, es gibt verschiedene, aber Sure 39, da steht es dann drin. Die Juden sagen, Uzziah ist Allahs Sohn und die Christen sagen, Al-Maschih ist Gottes Sohn, Allahs Sohn, also das ist dann Jesus. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Das Entscheidende am Islam ist also im Prinzip, es ist eine Religion, wo es gibt einen Gott, es gibt einen richtenden Gott, aber es gibt jetzt keinen Christus mehr. Es gibt Jesus Christus nicht mehr, es gibt ihn als Propheten. Wenn man es vielleicht ganz pointiert mal sagen würde, es ist eine Art Christentum ohne Christus. Das ist jetzt sozusagen etwas überspitzt formuliert, aber ich glaube, es trifft den Kern dessen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was verliert man eigentlich wieder, wenn man Christus verliert? Und ich glaube, wir sind, deswegen hatte ich diesen Brief, dann sind wir doch wieder genau da, wo der Hebräerbrief uns warnt, dass wir sein werden. In den Händen des lebendigen Gottes, der uns richten wird. Aber jetzt ohne die Rechtfertigung von Jesus Christus. Denn wie sind wir gerechtfertigt? Wir sind gerechtfertigt durch Christus. Und durch diese Rechtfertigung, die Jesus Christus am Kreuz durch uns erlangt hat, durch die haben wir Frieden mit Gott. Ne? Zum Beispiel im Römerbrief 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und uns rühmen auf uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. So, wenn wir jetzt den nicht haben, wenn wir Jesus Christus nicht mehr haben, wir haben keine Rechtfertigung von Gott mehr. Wir stehen wieder nackt vor Gott, ohne irgendetwas. Wir müssen uns wieder selbst vor Gott rechtfertigen. Nicht nur wir, sondern auch Muslime müssen das dann natürlich in ihrem Glauben. Ja? Auch die Muslime haben, Mohammed ist nicht für ihre Sünden gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder selbst versuchen, uns durch unsere Taten, oder in diesem Fall die Muslime, wer auch immer, vor Gott gerecht zu machen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Immer wenn wir versuchen, uns vor dem heiligen Gott selbst zu rechtfertigen, muss das scheitern. Und ich denke, das ist das Bewusstsein, was wir auch wieder bei unseren Mitmenschen hervorrufen müssen. Wir müssen das Bewusstsein hervorrufen, dass wir auf der einen Seite, wir werden vor Gott stehen und unsere Taten werden nicht ausreichen, um für unsere Sünden zu zahlen. Unsere Taten, auch alle unsere guten Taten, werden uns niemals so weit bringen, dass wir irgendwann sagen können, wir haben Frieden mit Gott. Auf der anderen Seite aber, wenn wir ganz auf Christus vertrauen, seine gute Tat, seine Tat am Kreuz, Christus allein, wenn wir auf den hoffen und auf ihn schauen, dann können wir in voller Zuversicht auch vor Gott treten. Dann haben wir wieder Frieden mit Gott und können auch wieder hoffnungsvoll durchs Leben gehen. Denn wir wissen, dass das, was am Ende auf uns wartet, dass das gut sein wird, auch wenn es jetzt vielleicht schwer sein wird. Und dieses Bewusstsein, auf der einen Seite, nur Christus kann dich, du musst gerettet werden. Wir müssen das Bewusstsein auch wieder schaffen. Gott ist nicht nett. Wir müssen auch von Gott gerettet werden. Und diese Rettung finden wir aber nur in Christus selber. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Und nur wenn er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, haben wir Hoffnung auf Vergebung der Sünden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir machen müssen. Und wenn ihr seht, ich habe das Evangelium für Muslime genannt, aber es ist natürlich nicht nur das Evangelium für Muslime. Es ist das einfache Evangelium. Es ist dasselbe Evangelium, was ihr im Römerbrief findet. Es ist das Evangelium, was ihr durch die Kirchengeschichte durchfindet. Ich habe später auch ein Zitat eines Kirchenvaters euch ausgedruckt, das ihr diskutieren könnt. Genau. Ich würde jetzt, ich habe verschiedene Fragen euch ausgedruckt, die könnt ihr berücksichtigen oder auch nicht. Ihr könnt darüber reden, über was ihr auch reden wollt. Ich habe die nummeriert, aber sie sind nicht, macht es, wie es euch lieb ist. Ihr könnt auch unten anfangen, oben. Verschiedene einfach oder was ganz anderes darüber reden, über die Andacht. Und insbesondere wäre mir wichtig, vielleicht, dass ihr auch nochmal guckt. Und das ist dann wieder auch, wo es eine weihnachtliche Predigt wird, man sich vor Augen zu halten. Also was würde dir persönlich eigentlich in deinem Glauben verloren gehen, wenn Jesus Christus, wie es im Islam heißt, nur ein Prophet war, wenn er nicht der Sohn Gottes war? Was würde dir ganz persönlich fehlen? Und ich glaube, das ist dann auch wieder, wenn wir uns darüber freuen, dass der Heiland kommt, uns vielleicht auch neu ins Bewusstsein rufen, was das denn ist, was fehlt. Ich würde sagen, 15, 20 Minuten, dann würde ich ein Abschlussgebet sprechen und wir würden nochmal ein Abschlusslied dann auch